4 und 5, Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz mit dem Thema für eine neue wirtschaftliche Dynamik, Jahreswirtschaftsbericht 2025, sowie Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung über den Jahreswirtschaftsbericht 2025 und Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Deutschland wieder nach vorne bringen für eine starke wirtschaftspolitische Agenda. Zu der Regierungserklärung liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion der FDP vor. Für die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Herr Dr. Robert Habeck.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Der Jahreswirtschaftsbericht hat einige Lichtblicke. Die Anlageninvestitionen stabilisieren sich, die Baukredite steigen, die Baugenehmigungen steigen auch. Und vielleicht das wichtigste Thema, das wir in den letzten drei Jahren immer wieder beredet haben, die Inflation sinkt. Sie geht in diesem Jahr zurück auf 2,2%, so ist es prognostiziert. Und im nächsten Jahr werden dann die 2%-Zielmarke unterschritten mit 1,9 in der Prognose. Das heißt, etwa zur Jahresmitte werden wir das EU-Ziel von 2% erreichen bzw. dann die 2%-Marke unterschreiten, so auch die Prognosen der Bundesbank. Allerdings dürfen diese Aufhellung, so will ich es sagen, oder Lichttupfer nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschland sich in einer schwierigen strukturellen Lage befindet. Die Lage ist nicht befriedigend, und sie ist nicht eine zyklische Konjunkturproblematik, sondern wir befinden uns in einer strukturellen Krise. Ich würde mit Blick auf die letzten Jahre, und damit meine ich nicht die letzten drei Jahre, sondern vielleicht die letzten 10 Jahre sagen, in einer strukturellen, tiefen strukturellen Krise. Wir werden das Wachstum in diesem Jahr absenken müssen, also die Prognosen absenken müssen, auf 0,3%. Im Jahr 2026 prognostizieren wir dann 1,1%. Wichtiger vielleicht als diese Zahlen, ich gehe gleich auf sie ein, ist, dass das Potenzialwachstum auf 0,4% in den nächsten Jahren fallen wird. Und damit setzt sich eine Tendenz fort, die seit 10, 15 Jahren zu beobachten ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Landes strukturell abnimmt. Das heißt also, dass wenn die Menschen Vertrauen fassen, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher wieder mehr Geld ausgeben, wenn eine Regierung streitfrei agieren würde, selbst dann, wenn also alles soweit okay sein würde, hätte die deutsche Wirtschaft nur noch ein Potenzial von ungefähr 0,5 Prozentpunkt zu wachsen. Das liegt daran, dass die Standortbedingungen in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren etwa, permanent schlechter geworden sind. Und das hat viel mit einer, wenn ich sage optischen Täuschung zu tun, dann meine ich es nicht verharmlosend, sondern damit zu tun, dass wir geglaubt haben, und dass wir, lasse ich jetzt erstmal neutral stehen, dass wir unsere wirtschaftliche Kraft aus eigener Stärke generieren. Aber in Wahrheit war es das günstige Gas aus Russland und die Annahme, dass China als Werkbank des Landes immer funktioniert und auch der gutwillige Markt ist, in den wir unsere Produkte hin verkaufen können. Dabei ist übersehen worden, dass China eine aggressive Politik betreibt, die inzwischen sehr erfolgreich nicht nur ihren Markt dominiert, E-Mobile in China, sondern auch auf die Weltmärkte leistungsfähige, günstige Produkte bringt. Schaut man jetzt zurück, sieht man, dass sowohl die öffentliche Seite wie auch die unternehmerische Seite in den letzten 10 bis 15 Jahren zu wenig innovativ gewesen ist. Das heißt, dass wir unseren Standort tatsächlich noch mal neu booten müssen, uns noch einmal neu erfinden müssen. Wenn wir über die konjunkturellen Krisen gesprochen haben, etwa nach Corona, haben wir immer den Aufschwung nach dem Abschwung gesehen. So auch in den letzten 2 Jahren. Und die politischen Debatten, auch in diesem Haus, haben sich im Kern darum gedreht, dass wir beispielsweise eine Energiepreisbremse einführen sollen oder verlängern sollen oder einen Industriestrompreis einführen sollen. Wir haben unter den vielen wie Hagelschläge kommenden zyklischen Krisen, den Einbrüchen in der Konjunktur, nicht intensiv darüber genug diskutiert, wie wir unseren Standort insgesamt aufstellen. Da sind wir jetzt aber angekommen, und man muss es so klar sagen, mit den Baukastenmethoden, mit den Mitteln der letzten 10, 15 Jahre werden wir diese strukturelle Krise nicht lösen können. Denn sie sind ja der Ursache, denn sie sind ja die Ursache dafür, dass wir in diese strukturelle Krise hineingeraten sind. Lassen Sie mich das an drei Beispielen deutlich machen, und ich wähle sie mit Absicht so, dass es nicht die üblichen Debattenpunkte sind. Wir haben im Jahreswirtschaftsbericht aufgezeigt, dass inzwischen in der Alterskohorte zwischen 20 und 35 Jahren fast 3 Millionen junge Menschen ohne berufsqualifizierenden Abschluss da sind. Die stehen quasi dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Das hat natürlich auch etwas mit dem hohen Anteil von Menschen, die nicht deutsche Sprache als Muttersprache in den Schulen sprechen, zu tun, aber nicht alleine. Nein, nicht alleine. Denn auch in Deutschland Geborene verlieren systematisch an Qualifikation in der Bildung. Und es ist nicht so, dass wir das Problem gelöst hätten. Im Gegenteil, im Moment ist es so, dass 13%, fast 14% der Schulabgänger nicht einen berufsqualifizierenden Abschluss haben, also nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das heißt, die Gruppe wächst auf. Mit 13% sind wir weit über dem europäischen Durchschnitt, der ungefähr bei 8% liegt. Und das, muss man so sagen, hat möglicherweise dann doch etwas mit dem Bildungssystem zu tun und der Frage, ob unsere Schulen systematisch hin auf den Arbeitsmarkt hin qualifizieren, also auf die Berufsbildung hin qualifizieren. An der Stelle darf man fragen, und das meine ich mit den Methoden der Vergangenheit, ob es wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, dass bei dieser Problematik, bei dem Arbeitsmarktpotenzial, das wir dort nicht erreichen, und ich rede jetzt nur ökonomisch von den individuellen Schicksalen von Menschen, die dann ja quasi in die Niedriglohnsektor, in die Hilfsarbeit oder in die Arbeitslosigkeit aus der Schule entlassen werden, mal ganz zu schweigen, ob es wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, dass der Bund bei dieser Problematik nicht in die Bildungspolitik direkt hineinfinanzieren darf. Das scheint mir nicht richtig zu sein. Wir machen natürlich viel. Wir machen natürlich viel. Wir haben mit dem Staat Chancenprogramm und dem Kita-Qualitätsgesetz große Volumina geschnürt, um den Bildungsbereich, den frühkindlichen wie den schulischen Bildungsbereich zu unterstützen. Aber wir sind immer gezwungen, die Umwege zu gehen. Wir dürfen die Infrastruktur finanzieren, wir können die sozialpädagogische Arbeit finanzieren, aber nicht den wirklichen Bildungsbereich finanzieren. Und das will ich jetzt nur aufrufen als ein Beispiel dafür, dass die Antworten, die wir uns in der Vergangenheit gegeben haben, ein Problem jedenfalls nicht gelöst haben. Denn das wird man ja wohl nicht bestreiten können, egal wie man auf den Föderalismus schaut, dass da jetzt ein massives Problem ist, das nicht bearbeitet und nicht gelöst wird, das immer größer wird. Und wenn man das ignoriert, dann ignoriert man die Wirklichkeit auch dieser jungen Menschen. Zweites Beispiel. Wenn wir, und das ist unabhängig von der Frage, ob irgendjemand glaubt, wir brauchen Halbleiterproduktion in Europa oder nicht, wenn wir in Europa, nicht nur in Deutschland, wenn wir in Europa Unternehmen unterstützen, das gilt auch für mittelständische Unternehmen, beispielsweise beim ZIM-Programm, dann müssen wir es immer in Brüssel notifizieren lassen. Die Logik in Europa ist, dass staatliche Gelder nicht im Wettbewerb mit anderen staatlichen Geldern der Nachbarländer obsiegen dürfen. Es muss immer Level Playing Field sein. Mit der Konsequenz, dass wir ungefähr 3 Jahre, manchmal werden es sogar 4 Jahre brauchen, um eine politische Entscheidung umzusetzen. Erst muss ein Programm in Brüssel notifiziert werden, dann muss das Programm in nationales Recht umgesetzt werden, dann muss es nochmal in Brüssel notifiziert werden, dann wird mit dem Programm eine Ausschreibung durchgeführt, dann bewerben sich die Unternehmen und dann wird verhandelt, ob die Leistungen, die die Unternehmen bekommen, richtig sind. Das dauert dann 3, 3,5 Jahre. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist nicht wettbewerbsfähig. Es ist europäische Hybris, so nach innen zu schauen. Und die Antwort darauf wäre, meiner Ansicht nach, ein schlankes, effizientes, bürokratiearmes Verfahren, Tax Credits. Was die Amerikaner gemacht haben mit dem IRA, kann uns als Methode hier Vorbild sein. Man investiert, man kriegt eine steuerliche Gutschrift, die kann man gegen die Steuer rechnen. Und wenn man ein junges Unternehmen ist, noch keine Steuern zahlt, dann kriegt man das Geld zurück. Damit bin ich bei dem dritten Punkt. Alleine Das können wir in Europa und in Deutschland nicht umsetzen, weil die fiskalpolitischen Regeln es uns nicht erlauben. Ein sehr erfolgreiches Investitionsprogramm durch Steuergutschriften würde die Annahme, dass wir am Ende des Jahres einen ausgeglichenen Haushalt haben, zunichte machen. Das wissen Sie alle aus den Debatten, die wir haben. Wir haben ja solche Versuche unternommen mit homöopathischen Maßnahmen, beispielsweise bei der Forschungsförderung, bei der Filmförderung jetzt. Und wir haben auch über die Gamesförderung gesprochen. Aber das sind natürlich, wenn es gut läuft, dreistellige Millionenbeträge. Und mehr kann der Finanzminister auch nicht abbilden. Stellen Sie sich vor, das wären dreistellige Milliardenbeträge, weil es oder zweistellige. Das würde den Haushalt sprengen. Deswegen ist der dritte Punkt, den muss ich ansprechen, den wir strukturell hinterfragen müssen, die Rigidität der deutschen Schuldenbremse, die fiskalpolitischen Regeln der Vergangenheit. Wir haben in dem Jahreswirtschaftsbericht die Analysen der OECD, des IWF und auch der Bundesbank zugrunde gelegt. Und Deutschland hat in einer Phase, wo die Wirtschaft und die Bevölkerung, die Verbraucherinnen und die Verbraucher hart unter Druck standen, strenger und schärfer als alle anderen vergleichbaren Länder, die G7, die OECD, die Corona-Kredite getilgt und zurückgeführt. Das heißt, dass wir in dieser Zeit der letzten 3 Jahre, wo man ja sagen muss, das war für die deutsche Volkswirtschaft, für die Menschen, für die Bevölkerung eine besondere Zeit, wir haben in diesen letzten 3 Jahren fiskalpolitisch keine Wachstumsimpulse gesetzt. Anders als andere Länder. Sehr geehrte Damen und Herren, ich rede nicht davon, dass wir die Schuldenbremse abschaffen. Ich rede nicht davon, dass wir grenzenlose Verschuldung machen. Der Verweis auf Italien, Frankreich, meinetwegen die USA und Japan ist ja richtig. Deutschland ist ein Stabilitätsanker im Euroraum. Aber inzwischen, ich würde sagen, alle ökonomischen Institute, die internationalen Institutionen, ich habe sie gerade aufgezählt, selbst die Bundesbank sagt, wir müssen uns mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten geben und können nicht mit einer Schuldenbremse aus den Nullerjahren in einer anderen Zeit, als die Globalisierung wuchs, als wir uns keine Sorgen machen mussten, als kein Krieg in Europa war, mit dieser strengen Regel die Zukunft gestalten. Weil immer dann auf die Bonität Deutschlands verwiesen wird, empfehle ich eine Studie von Moody's, also einer Ratingagentur, sicherlich kein linker, grüner oder sozialdemokratischer Think Tank, die ausgeführt haben, dass die Bonität Deutschlands, die Bonität steigen würde, wenn wir eine Flexibilität in den 60er-Prozentzahlen bezogen aufs BIP haben und gleichzeitig dann die Standortbedingungen verbessern. Es ist also nicht richtig, sich die Argumente der Vergangenheit vorzutragen. Die Ökonomie, die Wissenschaft steht inzwischen völlig woanders. Deswegen sage ich, sowohl was den Föderalismus angeht, und wir könnten auch noch über Datenschutz reden, was die europäischen Regeln angeht, was die fiskalpolitischen Regeln angeht, müssen wir neu aufsetzen. Das heißt auch, dass uns die Debattengegensätze der Vergangenheit der 90er Jahre vielleicht nicht helfen. Dort wurde die ökonomische Debatte quasi so aufgegleist, dass man gesagt hat, ja, entweder die Angebotsseite muss besser werden oder die Nachfrageseite muss besser werden. Das ist noch immer in Spurenelementen in der heutigen Debatte nachzuvollziehen und zu finden. Aber es hilft nicht weiter. Wir müssen natürlich beides tun. Das ist ja kein Gegensatz. Natürlich muss der Standort bürokratieärmer werden. Es muss schneller entschieden werden. Die Infrastruktur muss verbessert werden. Wir müssen sehen, dass Deutschland ein attraktives Investitionsumfeld hat. Aber wenn es dann auch so ist, dann muss auch investiert werden. Und zwar von der öffentlichen Seite in die Infrastruktur, in die Brücken, in die Bahn, in die Digitalisierung, in die AI-Forschung, in die Forschung insgesamt, in die jungen Unternehmen. So wie es unsinnig ist zu sagen, dass die Investition alleine, also eine flexiblere, eine dynamischere Fiskalpolitik die Probleme löst. So unsinnig ist es zu sagen, alleine angebotsseitig lösen wir die Probleme. Das entspricht nicht der Wirklichkeit, wie sie um uns herum dasteht. Lassen Sie mich das im Kurzen sozusagen in Maßnahmen übersetzen, die wir dann tun brauchen, die wir tun müssen. Erstens, ich sprach schon über Tax Credits. Das wäre wahrscheinlich steuerlich jetzt der stärkste Anreiz, sofort und kurzfristig das Land nach vorne zu bringen und den Unternehmen eine Incentivierung zu geben, dass sie nach vorne kommen. Denn es ist ja so, dass wir jetzt die Absenkung der Wachstumszahlen vornehmen mussten wegen der politischen Unsicherheit, die wir jetzt im Moment in Deutschland haben. Davor habe ich immer gewarnt, die Neuwahlphase führt nicht dazu, dass die Unternehmen wissen, was jetzt kommt, wie sich die Steuerpolitik, die Angebots- wie die Nachfrageseite in Zukunft entwickelt. Zweitens haben wir durch die Neuwahlen es nicht mehr geschafft, die Wachstumsinitiative vollständig umzusetzen. Die ist mal mit 0,5% Wachstum prognostiziert gewesen. Und drittens hat die amerikanische Wahl ebenfalls Verunsicherung nach sich gezogen und ausgelöst, sodass wir, wenn wir denn wieder einen Haushalt hätten und eine Bundesregierung hätten, diese Unsicherheit schnell überwinden können, indem wir einen starken Wachstums- und Innovationsimpuls setzen, beispielsweise durch steuerliche Abschreibungen, also Tax Credits. Zweitens, und das hat viel mit der Unsicherheit zu tun, wir müssen in jeder Rede und in jeder Haltung und mit Rückblick auf den gestrigen Tag auch in jeder Abstimmung deutlich machen, dass wir eine Handelsnation sind, ein weltoffenes Land in einem geeinten Europa. Wir werden das Potenzialwachstum nicht heben können. Wir werden das Potenzialwachstum nicht heben können, nur mit der Mobilisierung der hier in Deutschland lebenden, gar hier in Deutschland geborenen Menschen. Wir sind auf Zuwanderung angewiesen. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich muss das so sagen, und Sie werden es wahrscheinlich selbst schon erlebt haben, ich habe es jedenfalls gestern erlebt, dass mich Unternehmen, Menschen aus Unternehmen angesimst haben und gesagt haben, wegen der aus meiner Sicht fatalen Entscheidung, wegen dem Signal, dass FDP, Union und AfD jetzt gemeinsam abstimmen, überlegen Menschen, die nicht Meyer, Müller oder Habeck heißen, das Land zu verlassen. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Entscheidung gestern wird auch ökonomisch eine schlimme Schleifspur durch Deutschland ziehen. Sie war auch ökonomisch ein Drama, weil Herr Frey, reden Sie mal mit den Leuten, die nicht frei heißen. Die Leute waren schon verunsichert, als Frau Klöckner twitterte, man muss nicht die AfD wählen, um AfD-Politik zu bekommen. Das kriegt man auch von der Union. Sie sind erst recht verunsichert, wenn jetzt das Signal gegeben wird, mit der Rhetorik von Friedrich Merz gestern, eine Abstimmung wird ja nicht falsch, wenn man mit den Falschen abstimmt. Das ist doch die Tür- und Toröffnung für die AfD-Politik hier im Hause. Das registrieren die Leute. Und Sie wissen ganz genau, dass in den ostdeutschen Bundesländern, wo Sie ja schon Einfluss auf die Politik haben und so stark sind, die Unternehmen große Schwierigkeiten haben, Menschen aus anderen Ländern aus Europa zu bekommen. Sie schaden mit Ihrer Politik dem Wirtschaftsstand aus Deutschland. Und Sie sollten sich gut überlegen, ob Sie mit den Kollegen dort gemeinsame Sache machen. Jenseits von demokratischen Fragen und Wortbrüchen, das ist der Sargnagel für die deutsche Wirtschaft. Ja, ja, glauben Sie mal weiter, dass wir mit deutschem Geld für deutsche Arbeit, für deutsche Produkte, für Deutschland arbeiten können. Das ist der Abstieg des Landes, den Sie hier predigen. So. Drittens. Lohnnebenkosten. Lohnnebenkosten steigen. Dort sind dringend Lösungen gefordert, denn wir müssen ja die Arbeitsproduktivität hochhalten. Indem die Lohnnebenkosten immer weiter steigen, wird ein kontraintuitives Signal gesetzt. Die Infrastruktur muss auf Vordermann gebracht werden. Sie ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Ich wiederhole, was ich an verschiedenen Stellen gesagt habe. Dass der Haushalt in den Jahren der Großen Koalition ausgeglichen war, heißt nicht, dass keine Schulden gemacht wurden. Sie sind nur nicht im Haushalt. Sie sind überall zu besichtigen im Land, bei den verspäteten Bahnen, bei den bröselnden Brücken, bei den nicht sanierten Schulen. Da sind die Schulden inzwischen aufgelaufen, und das rächt sich jetzt inzwischen bitterlich. Wir brauchen eine Bildungsoffensive, wir brauchen schnellere Entscheidungen. Ja, es ist richtig, dass auch die Prozesse der Genehmigung, ich sprach eben bei den Notifizierungen für die Tax Credits darüber, aber das gilt natürlich für alle anderen Sachen, zu kompliziert geworden sind. Was man entscheiden kann, kann man schneller entscheiden. Dass das kein Hexenwerk ist, haben wir in dieser Regierung bewiesen. Denn ein positiver Lichtblick ist etwas, was uns wahrscheinlich am Anfang der Legislaturperiode niemand zugetraut hätte, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien und des Stromnetzes etwa im Faktor 5 beschleunigen können. Und das haben wir getan, indem wir im Kern Bürokratie abgebaut haben, Genehmigungsverfahren schneller gemacht haben, in den Genehmigungsverfahren, die schon da waren, weitere zugemacht haben, wie bei Repowering oder in den genehmigten Trassen bei Stromnetzen zu bauen. So ist es gekommen, dass bei den Stromnetzen die Geschwindigkeit von 300 genehmigten Kilometern auf knapp 2000 gestiegen ist, dass wir bei der Windkraft jetzt über 11 Gigawatt, also etwa Verfünffachung der Altmaier-Summe, genehmigt haben. Wenn das bei den erneuerbaren Energien wenn das bei den erneuerbaren Energien, die ja umkämpft sind. Es ist ja nicht so, dass ganz Deutschland Stromnetze haben will. Alle würden sich wahrscheinlich freuen, wenn Baugenehmigungen schneller erstellt werden oder wenn, wenn Neuunternehmensgründungen schneller und weniger bürokratisch kommen würden. Das sind ja Dinge, wo niemand im Land was dagegen hat. Stromnetze sind umkämpft. Windkraftanlagen wollen jetzt alle gerne haben, weil wir unter anderem den Kommunen eine Möglichkeit gegeben haben, dadurch auch noch Gewinne für ihre Kommunen zu bekommen. Aber es ist ja nicht so, dass Windkraftanlagen eine schwierige Debatte sind. Wenn es also gelingt, bei Stromnetzen und bei Windkraft und bei Wasserstoffnetzen und bei Gasnetzen und so weiter schnell nach vorne zu kommen, dann ist es natürlich auch bei allen anderen Sachen möglich. Was wir brauchen, ist die Erkenntnis, dass wir uns neu erfinden müssen und dass wir das jetzt tun müssen. Sonst wird die Verfügungskraft der autoritären Regime und der autoritären Akteure immer größer werden. Das, was China vormacht und das, was Elon Musk verkörpert, ist natürlich, ökonomisch erfolgreich zu sein, aber nicht auf der Basis der Werte, die wir uns hier als Land gegeben haben. Das ist nicht the European way of life. Das ist nicht die soziale Marktwirtschaft. Das ist die Entgrenzung, die Entfesselung von Macht. Das ist nicht die Spielregel der Demokratie, die wir uns gegeben haben, wo wir Macht kontrollieren. Wenn wir das zurückweisen wollen und nicht ob sie da verlieren wollen, dann müssen wir in den nächsten 4 Jahren zeigen, dass wir auf Basis unserer Werte, auf Klimaschutz, auf sozialer Gerechtigkeit und auf Wahrung der persönlichen Rechte genauso erfolgreich sind. Es gibt viel zu tun, aber geht nicht, gibt's nicht. Vielen Dank.
Ich eröffne die Aussprache und zuerst hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Jens Spahn.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, dieser Jahreswirtschaftsbericht ist nach 3 Jahren Ihre Abschlussbilanz. Also schauen wir mal genau hin. Die deutsche Industrie geht in die Krise, die Industrieproduktion ist massiv eingebrochen. Hunderttausende Arbeitsplätze in der Industrie sind verloren oder wackeln. Die Arbeitslosigkeit steigt beständig. Sie liegt bei an die 3 Millionen. So hoch war sie seit 15 Jahren, seit 2010 nicht mehr. Die Angst vor Arbeitslosigkeit kriecht in die deutschen Küchen und Wohnzimmer. Sie fahren mit dem halben Kabinett nach Alzey, wenn ein Pharmaunternehmen dort 2 Milliarden investiert und feiern sich. Alles okay. Nur seit über 2 Jahren fließen jede Woche 2 Milliarden Euro an Investitionen aus Deutschland raus. Wer kann investiert im Ausland? Nie war weniger Vertrauen in den Standort Deutschland. Es wäre gut, wenn Sie hier zu diesen Themen mal was gesagt hätten und nicht nur zum Ausbau der Windenergie, Herr Wirtschaftsminister. Das wäre richtig gewesen. Die deutsche Wirtschaft ist 2 Jahre in Folge geschrumpft. Ich höre dann immer Minuswachstum. Nein, sie ist geschrumpft. Der Kuchen wird kleiner. Das ist keine statistische Zahl, Frau Hasselmann, das ist sehr konkret. Steuereinnahmen brechen weg. Milliardendefizite in der Sozialversicherung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Wachstum ist die Voraussetzung für gute Löhne und bessere Renten. Wachstum ist die Voraussetzung für gute Schulen und neue Straßen. Wachstum ist die Voraussetzung für eine starke Polizei und eine bessere Luftabwehr. Und deswegen ist das Schrumpfen so fatal. Sie haben, Herr Habeck, in Ihrer 3-jährigen Amtszeit Deutschland und die Deutschen ärmer gemacht als jemals ein Wirtschaftsminister zuvor. Das ist Ihre Bilanz nach 3 Jahren. Und Sie verweisen dann immer auf externe Faktoren. Krieg, Russland, China. Ja, klar hat das auch Einfluss. Aber wir sind das einzige Industrieland auf der Welt, das schrumpft. Wir sind die einzige Volkswirtschaft in Europa, die schrumpft. Von den 30 größten Volkswirtschaften auf der Welt sind wir auf den letzten Platz. Sie, Herr Minister, hätten es vielleicht eleganter ausgedrückt. Wir sind nicht die Letzten, hinter uns kommt nur keiner mehr. Aber das alles macht doch sehr deutlich, unsere Probleme sind hausgemacht. Seit Sie regieren, wächst die Bürokratie mit jedem Gesetz. Heizungsgesetz, Energieeffizienzgesetz, Berichtspflichten überall. Seit Sie regieren, steigen Abgaben und Steuern auf Rekordniveau. Ich weiß, Sie mögen das nicht gern hören, aber das ist ja nun mal der Befund. Seit Sie regieren, steigen Abgaben und Steuern auf Rekordniveau, wird Energie immer teurer, lohnt sich Leistung immer weniger. Seit Sie regieren, Chaos, Streit, Verunsicherung. Der Wirtschafts- und der Finanzminister der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt haben sich jeden Tag widersprochen und damit dem Standort Deutschland geschadet. Und was ist Ihre Antwort darauf? Alle sind schuld. Die Schuldenbremse ist schuld. Nur der Minister, der hat damit nichts zu tun. Nein, Herr Habeck, so einfach geht das nicht. Sie schreiben mitten in der größten Wirtschaftskrise Bücher. Der Herr Klingbeil hat darauf hingewiesen. Eines mit dem schönen Titel Den Bach rauf. Herr Minister, das Buch mag gut sein, ich habe es noch nicht gelesen. Aber in der wirklichen Wirklichkeit ist es für die deutsche Wirtschaft, für Millionen Beschäftigte in Deutschland mit Ihnen nur eines gegangen, dramatisch den Bach runter. Das ist die Bilanz nach 3 Jahren. Keine Bundesregierung hat jemals so viel Vertrauen verloren, so viel Frust erzeugt, Populisten und Extreme links und rechts so stark werden lassen. Und ja, Herr Minister Habeck, Sie haben damit einen Anteil. Wer die Wirtschaft schwächt, stärkt die AfD. Wer Industriearbeiter um ihre Jobs fürchten lässt, stärkt die extreme Rechte. Wer dem Gerechtigkeitsempfinden im Land mit dem sogenannten Bürgergeld einen schweren Schlag versetzt, der macht die extreme Rechte stark. Schauen Sie doch mal im Ruhrgebiet, liebe Genossinnen und Genossen, wo Sie in den Arbeitervierteln verlieren. Ihre Politik, Ihr Bürgergeld, Ihre Politik der unkontrollierten Migration führt dazu, dass im Ruhrgebiet die Wahlkreise von der SPD an die AfD gehen. Fragen Sie sich manchmal, warum das ist. Und ich will das hinzufügen, es entbehrt nicht eines gewissen Zynismus, dass die beiden Parteien, die mit ihrer Politik in den letzten 3 Jahren die AfD in den Umfragen verdoppelt haben, dass die beiden Parteien, die mit ihrer Politik zu so viel Vertrauensverlust geführt haben wie noch nie eine Bundesregierung zuvor, dass diese beiden Parteien sich hier so empören. Das Entscheidende, Herr Mützenich, wenn Sie die Lebensader der Demokratie, wie Sie heute Morgen sagten, wenn Sie die Lebensader der Demokratie erhalten wollen, dann muss die demokratische Mitte die Probleme im Land lösen. Das ist der einzige Weg, das zu tun. Wenn man Olaf Scholz und Robert Habeck genau zuhört, taucht ein Wort nie auf. Das ist die Wettbewerbsfähigkeit. Was Sie scheinbar nicht verstehen, man kann Wachstum nicht herbeisubventionieren, all die hunderte Milliarden Euro Schulden. Ich meine, es tut weh, der Befund, ich weiß, es tut weh. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können sich hier noch so viel aufregen. In 3 Jahren rot-grüner Ampel ist die extreme Rechte in Deutschland doppelt so stark geworden. Fragen Sie sich manchmal, warum? Fragen Sie sich das. Sie schaffen keine Politik des Wachstums. Sie wollen Wettbewerbsfähigkeit nicht stärken. Sie glauben, man könnte Wachstum herbeisubventionieren. Aber all die Schulden bringen nichts, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und deswegen wollen wir Bürokratie abbauen, Berichtspflichten streichen, Arbeitszeit flexibilisieren. Wir wollen Energiekosten senken, dauerhaft und strukturell. Weniger Northvolt-Subventionslöcher. Es wäre gut, Herr Minister, wenn Sie den PwC-Bericht übrigens öffentlich machen würden, damit alle nachvollziehen können, was da passiert ist. Weniger Northvolt-Subventionslöcher und dafür günstigen Strom für alle. Das wird die neue Devise. Und nun hat ja der Bundeskanzler letzte Woche eine besondere Volte hingelegt. Herr Scholz sagt plötzlich, für die Erzeugung von klimaneutralem Wasserstoff sollte auch französischer als Strom genutzt werden. Überlegen wir mal eben einen Moment. Rot-Grün schaltet mitten in der größten Energiekrise die Kernkraftwerke ab. Als Ersatz sollen Gaskraftwerke gebaut Als Ersatz sollen Gaskraftwerke gebaut und mit Wasserstoff betrieben werden. Und nun will der Kanzler Wasserstoff aus französischem Atomstrom teuer kaufen, den wir dann nutzen, um neu gebaute Gaskraftwerke zu befeuern, die wir ohne Abschaltung der Kernkraftwerke gar nicht gebraucht hätten. Das ist die verrückteste Energiepolitik aller Zeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das versteht doch kein Mensch mehr. Das versteht doch kein Mensch mehr. Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, wie heißt es in dem Jahreswirtschaftsbericht so schön? Es gäbe Licht am Ende des Tunnels. Ja, das Licht gibt es tatsächlich. Und dieses Licht hat sogar einen Namen: Regierungswechsel. Dieses Licht hat ein Datum, der 23. Februar. Wir wollen und wir werden Deutschland wieder stark machen.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Lars Klingbeil.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Spahn, was hätte ich mir gewünscht? Ein Wort der Selbstreflexion über viele Jahre der Regierungsbeteiligung der Union, über die Verantwortung eines Gesundheitsministers Spahn, über andere, die Verantwortung, und alles das spielt keine Rolle. Man merkt, die Union ist im Wahlkampf und versucht hier Stimmung zu machen. Ich wünsche mir, dass wir realistisch auf die Herausforderungen gucken, die wir haben. Und wir müssen nicht drum herum reden. Der Minister hat es gesagt, wir sind in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Ich bin fest davon überzeugt, die künftige Regierung muss die Frage der Wettbewerbsfähigkeit, des wirtschaftlichen Wachstums und der Sicherung von Arbeitsplätzen zur obersten Priorität der nächsten Legislatur machen. Das ist meine feste Überzeugung, und das kann ich für meine Fraktion, für meine Partei sagen, das ist das Top-Thema, das wir angehen werden. Und erst recht übrigens in Zeiten, in denen Donald Trump zurück ist im Weißen Haus, in dem klar ist, es wird abgezielt auf die europäische Wettbewerbsfähigkeit, auf die Industrie in Deutschland. Und ich bin der festen Überzeugung, Made in Germany wieder stark zu machen, ist die wichtigste Antwort auf Donald Trump. Und darauf sollten wir uns als Politik verabreden, dass wir das hinbekommen und dass wir dafür wichtige Schritte gehen. Ich will hier aber auch sagen, wichtig als Antwort auf Donald Trump ist auch ein starkes, handlungsfähiges Europa. Wir brauchen endlich die Vertiefung des Binnenmarktes, wir brauchen die Kapitalmarktunion. Und das Zeichen, das hier gestern in diesem Parlament gesetzt wurde, ist verheerend für die Geschlossenheit in Europa. Es waren große konservative Bundeskanzler wie Adenauer, Kohl, Merkel, die immer die europäische Einigung vorangetrieben haben, die dafür gesorgt haben, dass wir ein starkes Europa haben. Und gerade in diesen Zeiten bräuchten wir das Signal eines starken Europas. Aber das, was Sie hier gestern gemacht haben, das ist ein Abriss für die europäische Einigung. Das verunsichert unsere Partner, das wird Europa spalten, und das schwächt uns gegenüber den Amerikanern. Das haben Sie hier zu verantworten. Und wenn Sie sich aufregen. Ich hätte mir gewünscht, dass der Kollege Spahn hier mal erklärt, was denn das wirtschaftspolitische Konzept der Union ist. Worin besteht das denn? Ich meine, wenn man die Äußerung mal zusammenlegt, dann nehme ich wahr, dass Herr Merz die Automobilindustrie zusammenbrechen lassen will, indem er nicht mehr auf Elektromobilität setzt. Dann nehme ich wahr, dass Herr Merz Windräder hässlich findet. Das ist doch keine Wirtschaftspolitik. Übrigens die nächste Einigungsmöglichkeit mit der AfD. Frau Weidel hat ja gesagt, sie will die Windräder niederringen. Und dann setzt Herr Merz sich hin und sagt den Kolleginnen und Kollegen in den Industriebetrieben, ich glaube nicht an grünen Stahl. Das ist doch nicht die Frage, an was man glaubt. Es ist die Frage, woran man hart arbeitet. Und ich wünsche mir, dass wir hier alles tun in der Politik, dass Energiepreise runtergehen, dass Bürokratie abgebaut wird, dass wir die Fachkräfte haben, dass investiert wird. Aber es muss doch der Anspruch sein, den wir in Deutschland haben, dass der grüne Stahl hier aus Deutschland kommt, dass er hier produziert wird, dass wir nicht von China abhängig sind. Das haben wir doch gelernt. Und Herr Merz, da wünsche ich mir mehr Kraft von Ihnen, aber nicht solche Sachen, dass Sie den Industriearbeitern sagen, ich glaube nicht an eure Zukunft hier in Deutschland. Und ich will Ihnen den letzten Punkt nennen, um den es auch bei dieser Bundestagswahl geht. Wir brauchen mehr Investitionen. Wir brauchen mehr Investitionen. 500 Milliarden nehmen die Amerikaner jetzt die nächsten 4 Jahre in die Hand, um KI dort voranzubringen. Und wir reden hier über die Schuldenbremse. Wie klein wollen wir uns eigentlich machen? Ich möchte, dass künstliche Intelligenz in Europa, in Deutschland entwickelt wird. Ich möchte, dass wir dafür ein Umfeld schaffen. Ich möchte nicht, dass diese Tech-Milliardäre in den USA entscheiden, wie es mit der Digitalisierung weitergeht. Das muss doch unser Anspruch sein, dass wir stark sind. Und dafür muss investiert werden. Dafür schlagen wir den Deutschlandfonds vor. Dafür schlagen wir einen Made-in-Germany-Bonus vor, um deutsche Wirtschaft hier stark zu machen und dafür zu sorgen, dass investiert wird. Und ich würde mich freuen, wenn die nachfolgenden Rednerinnen und Redner der Union einmal mir folgende Frage erklären. Sie reißen mit Ihrem Programm eine Lücke von 100 Milliarden jährlich in diesem Haushalt. 100 Milliarden jährlich. 100 Milliarden. Wo soll dieses Geld eigentlich weggenommen werden? Diese Frage müssen Sie den Wählerinnen und Wählern beantworten. Und Sie haben heute hier im Parlament eine Chance. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Dr. Marco Buschmann.
Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2023 nicht gewachsen, sondern geschrumpft. Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2024 nicht gewachsen, sondern geschrumpft. Die Prognosen für das Jahr 2025 senken sie auf ein formales Plus. Wenn man Expertinnen aus der Wirtschaft und der Wissenschaft fragt, sagen sie, wenn es am 23.02. keinen klaren Richtungswechsel in der Wirtschaftspolitik dieses Landes gibt, dann wird auch die Bilanz des Jahres 2025 lauten, dass die deutsche Wirtschaft nicht gewachsen, sondern geschrumpft ist. Das wäre dann die längste Rezession in der Geschichte unseres Landes, und das muss unbedingt verhindert werden. Wenn wir hier über Wirtschaftswachstum reden, dann wird hier viel mit Zahlen gesprochen, und das klingt alles sehr technisch. Ich will einmal auf den Punkt bringen, dass die Frage viel größer ist als die Frage von Technik oder nur von Zahlen. In einer Gesellschaft, in der die Wirtschaft nicht wächst, sondern schrumpft, müssen wir uns ja eine Frage stellen. Wie soll es eigentlich möglich sein, dass das Wirklichkeit wird, was sich 80-90% der Menschen in diesem Land wünschen? Dass sie durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, ihre eigene Lebenssituation, die Lebenssituation ihrer Familie ein kleines Stückchen besser machen können, dass sie ihren kleinen German Dream verwirklichen können, dass sie sich die Urlaubsreise leisten können, von der sie sich träumt, vielleicht eines Tages die Eigentumswohnung, um zu sagen, my home is my castle. Wie wird das möglich in einer Gesellschaft, in der die Wirtschaft nicht wächst, sondern schrumpft? Ich sage es Ihnen, in einer Gesellschaft, in der die Wirtschaft nicht wächst, kann der Einzelne sein kleines Stückchen vom Kuchen nur größer machen, wenn ein anderer Mensch etwas verliert. Und wenn die Wirtschaft schrumpft, dann ist es noch schlimmer. Dann kann der einzelne Mensch für sich und seine Familie seinen Traum nur verwirklichen, nicht nur, also kann ihn nicht verwirklichen, sondern nur um den eigenen Lebensstandard zu halten, muss schon ein anderer Mensch etwas verlieren. Eine Gesellschaft, in der die Wirtschaft nicht wächst, sondern schrumpft, ist ein dunkler, kalter, unsozialer Ort. Da fängt man an, sich gegenseitig anzugiften, sich zu bezichtigen, nicht mehr miteinander zu argumentieren, sondern sich nur noch anzuschreien. Kurz, es passiert all das, was wir gestern hier erlebt haben. Ja, zum Klima und unserer Gesellschaft tragen vielleicht auch die sozialen Medien etwas dazu bei. Vielleicht auch die Propaganda aus anderen Ländern. Aber es trägt auch die Perspektivlosigkeit dazu bei, dass die Menschen sich fragen, wie kann ich endlich meinen Traum für mich und meine Kinder verwirklichen? Und deshalb ist eine Politik, die dafür sorgt, dass die Wirtschaft aufhört zu schrumpfen, sondern endlich wieder wächst, nicht nur eine ökonomisch richtige Entscheidung. Eine Politik, die dafür sorgt, dass die Wirtschaft wieder wächst und nicht schrumpft, ist die beste Gesellschaft und Sozialpolitik, die man für dieses Land machen kann, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Herr Buschmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der AfD-Fraktion?
Nein.
Nein.
Und wenn man jetzt die Frage stellt, wie sorgt man dafür, dass unsere Wirtschaft endlich aufhört zu schrumpfen, sondern wieder anfängt zu wachsen, dann gibt es ja in Wahrheit nur zwei Konzepte. Das eine Konzept lautet linke Wirtschaftspolitik. Die erkennt man seit vielen Jahrzehnten immer an den gleichen Zutaten. Mehr Staatsausgaben, mehr Subventionen, finanziert durch höhere Steuern und mehr Schulden. Was Robert Habeck hier gerade vorgetragen hat, war mehr Staatsausgaben, mehr Subventionen. Was er nicht gesagt hat, das sagt er in Interviews, im Zweifelsfall durch höhere Steuern. Das hat er gesagt, höhere Schulden und wie wir wissen, auch noch höhere Sozialversicherungsabgaben, im Zweifelsfall auf die Ersparnisse von Kleinsparern. Das hat noch nie funktioniert. Das hat noch nie funktioniert. Und die Tatsache, dass mittlerweile eingestanden wird, dass wir ein Strukturdefizit in Deutschland haben, das ist ja eine neue Erkenntnis. Im letzten Jahr, als wir noch Teil der Regierung waren, wir eine Analyse dazu vorgelegt haben, da wurde es noch als Provokation bezeichnet, diese Tatsachen klar auszusprechen und ein Programm zu formulieren, das diese Strukturschwäche überwindet. Späte Einsicht ist besser als keine Einsicht, aber wenn die Konsequenz einfach nur die alten abgestandenen Rezepte linker Wirtschaftspolitik sind. Die Antwort, die Sie formuliert haben, lautet tatsächlich, wir geben den Bundesländern mehr Geld für ihre Aufgaben, wir verteilen mehr Subventionen und dann würde die Wirtschaft wachsen. Es hat noch nie funktioniert und es wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Was funktioniert? Was funktioniert, kann ich Ihnen sagen. Es hat nach dem Zweiten Weltkrieg funktioniert, es hat nach der Wende 82 funktioniert, es hat sogar mit der Agenda 2010, die eine rote und grüne Bundesregierung gemacht hat, funktioniert. Es hat selbst in Griechenland funktioniert, nach den Strukturreformen, die dem Land aufgedrängt worden sind, muss man sagen. Und es hat übrigens auch im Deutschland der 90er Jahre funktioniert. Und daran möchte ich erinnern. Wir hatten schon einmal die Situation, dass wir glaubten, unsere Autoindustrie sei am Ende. Wegen der Konkurrenz aus Asien, wegen der hohen Produktivitätsvorteile japanischer Produktion. Die Antwort damals war nicht, wir als Politik schreiben mit immer mehr Bürokratie, Subventionsprogrammen und Staatsausgaben den Unternehmen vor, wie sie diesen Wettbewerb aufnehmen. Die Antwort war, weniger Steuern, weniger Bürokratie, mehr Vertrauen in das unternehmerische Know-how in den Betrieben. Und wenn wir es in den 90er Jahren geschafft haben, wenn wir es nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft haben, wenn wir es nach 82 geschafft haben, wenn wir es mit der Agenda 2010 und den 90er Jahren geschafft haben, dann ist auch dies der Weg, mit dem dieses großartige Land mit seinem Know-how, mit seinen gut ausgebildeten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, mit seinen innovativen Betrieben es wieder schaffen kann. Entfesseln wir die Kraft in diesem Land durch niedrigere Steuern, weniger Bürokratie und mehr Vertrauen in die Unternehmen. Dann werden wir sehen, dass Wirtschaftswachstum wieder zustande kommt.
Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Sven-Christian Kindler.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist unbestritten, dass wir vor strukturellen Herausforderungen stehen. Aber, lieber Herr Spahn, ich hätte mir schon gewünscht, dass nach 16 Jahren CDU-geführter Regierung Sie die Frage Bürokratie, marode Brücken, die Abhängigkeit vom russischen Gas, unsere Energiepolitik nicht allein bei dieser neuen Regierung verorten. Das ist wirklich unredlich. Und Herr Spahn, Herr Buschmann, unsere Wirtschaft, unsere Volkswirtschaft ist exportorientiert. Wir leben vom weltweiten europäischen Handel. Und die größte Gefahr für unsere Wirtschaft ist das Schließen von Grenzen, ist die Spaltung in Europa, ist die Zerstörung des europäischen Binnenmarkts. Und Sie haben gestern ein Programm vorgelegt, geschlossen zusammen mit der AfD. Genau davor haben viele Menschen in Deutschland und Europa jetzt Angst. Wenn ich mit Unternehmen rede, dann sagen die, was für Probleme sie haben, Herausforderungen sie haben, dann sagen die viele Punkte. Aber als Erstes sagen Sie Fachkräfte, als Zweites sagen Sie Fachkräfte, als Drittes sagen Sie Fachkräfte. Und diese Nachricht, dass gestern jetzt CDU, AfD und FDP zusammengestimmt haben, diese Nachricht ist um die ganze Welt gegangen, um die ganze Welt. Und viele Menschen aus dem Ausland sich überlegen, soll ich in Kanada, soll ich in Spanien oder soll ich in Deutschland arbeiten, die werden sich zwei- oder dreimal überlegen, ob sie das noch machen werden. Das ist Ihre Verantwortung, Herr Merz. Und was Sie an Scheinlösungen jetzt in der Wirtschaftspolitik vorlegen, ist ja vor allen Dingen massivste Steuersenkungen von CDU, FDP und auch AfD. Über 100 Milliarden Euro bei der CDU. Nicht gegenfinanziert. Die Frage ist, wo soll das gegenfinanziert werden? Wo soll das nachher gekürzt werden? Und wer profitiert davon? Die obersten 10, die obersten 1% zu sehr großen Teilen. Und ich sage Ihnen, die Milliardäre in diesem Land noch reicher zu machen, das schafft keinen einzigen neuen Arbeitsplatz. Das ist einfach nur unfair, das ist unseriös. Was Unternehmen in diesem Land brauchen, das sind Investitionen in eine funktionierende Infrastruktur. Unternehmen, das wir brauchen, sind Investitionen in günstigen, sauberen Strom. Wir brauchen Investitionen in unsere Menschen, in Köpfe, in Bildung und Forschung. Und wir brauchen eine Wirtschaft, Investitionen, eine Wirtschaft, die die Grenzen unseres Planeten achtet. Und das alles ist völlig klar. Angesichts der riesigen Dimension können wir nicht aus der Portokasse bezahlen. Dafür brauchen wir eine Reform der Schuldenbremse für mehr Investitionen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nach über 15 Jahren im Deutschen Bundestag meine 150. Rede und es ist meine letzte Rede im Bundestag. Ohne Konfetti, ohne Krawatte, dafür mit sehr vielen Gefühlen. Mein Weg in den Bundestag war nicht vorgezeichnet. Ich bin der Erste in meiner Familie, der Abitur gemacht hat und studiert hat. Seit 2009 bin ich Mitglied im Haushaltsausschuss, seit 2014 Sprecher meiner Fraktion für Haushaltspolitik. In der Opposition war es für mich eine große Freude, das parlamentarische Fragerecht auch sehr intensiv zu nutzen, auch zur Freude mancher Minister, wie ich weiß. Wir haben mit meiner Fraktion in der Eurokrise die Bundesregierung in Karlsruhe verklagt. Das Bundesverfassungsrecht hat uns vollständig Recht gegeben. Damit haben wir dauerhaft die Parlamentsrechte in diesem Hohen Haus gestärkt. Und in der Koalition habe ich mit meinen Kollegen von FDP und SPD in der schweren Krise bei der Strom- und Gaspreisbremse ein Boni- und Dividendenverbot für Großunternehmen durchgesetzt. Ich war sehr, sehr gerne Mitglied des Haushaltsausschusses. Ich habe den Haushaltsausschuss als selbstbewusst erlebt, als kritisch erlebt. Als Parlament, das seine Aufgabe ernst nimmt, das die Aufgabe als Herzkammer dieser Demokratie ernst nimmt. Dafür wollte ich mich eigentlich heute bei den Kolleginnen und Kollegen aus den Demokratischen Fraktionen bedanken. Ich sage eigentlich, ich sage es ganz offen, das fällt nach dieser historischen Entscheidung gestern sehr, sehr schwer. Erstmals seit 1949 gab es in diesem Hohen Haus eine eigenständige Mehrheit mit einer rechtsextremen Partei. Das hat mein Vertrauen erschüttert. Da ist etwas in mir gebrochen. Da ist auch etwas in diesem Hohen Haus gebrochen. Ich bin wütend, ich bin entsetzt und ich bin traurig. Und trotzdem möchte ich mich für die Zusammenarbeit im Haushaltsausschuss bei den demokratischen Fraktionen bedanken, stellvertretend für die Fraktionen bei Dennis Rohde, bei Otto Fricke, bei Gesine Löth und Helge Braun für die kollegiale Zusammenarbeit, für intensive Debatten, für legendäre Bereinigungssetzung. Vielen Dank. Ich habe zwei Kinder, doch auch wenn ich versucht habe, viel für sie da zu sein, ein Großteil der Care-Arbeit hat meine Frau übernommen. Das ist nicht gerecht und das will ich in Zukunft anders machen. Und es schmerzt mich, so viel weg zu sein, so viel getrennt zu sein von einer Familie. Das will ich nicht mehr. Ich will ein besserer Vater und ein besserer Partner sein. Darauf habe ich Respekt, aber darauf freue ich mich auch sehr. Lassen Sie mich zum Abschluss noch etwas Persönliches teilen. Ich habe in den letzten Tagen oft daran gedacht, wann und wie ich eigentlich anfing, politisch zu denken. Ganz wichtig war bei meinem Opa. Hören Sie doch einfach mal zu. Hören Sie doch einfach mal zu bei einer
wichtigen
Rede hier.
Ein bisschen Anstand wäre auch sehr hilfreich. Vielen
Dank. Ich sage Ihnen jetzt, es geht nämlich jetzt um die deutsche Geschichte. Mein Opa war Zeit seines Lebens treuer CDU-Wähler gewesen. Wir hatten sehr hitzige Debatten, das hat mich auch geprägt. Er wird diesen Sommer 90 Jahre alt. Mit jedem seiner 7 Enkel hat er die KZ-Gedenkstätte in Bergen-Belsen besucht. Das war ihm persönlich sehr wichtig und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Für mich ist der Einsatz für diese Demokratie und dass sich die Shoah nie wiederholt, dass nichts Ähnliches passiert, das ist Antrieb und Überzeugung, darum bin ich hier. Und ich weiß, viele, viele Kolleginnen und Kollegen sind deswegen hier. Und eine Antwort auf diesen Zivilisationsbruch ist das Grundgesetz mit dem Grundrecht auf Asyl, ist ein vereintes demokratisches Europa und ist unsere wehrhafte Demokratie.
Sie müssen jetzt zum Schluss kommen, Herr Kinder.
Ich möchte zum Abschied Danke sagen bei den Menschen, um denen hier gar nichts läuft. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei den Saaldienern, bei den Protokollantinnen und Protokollanten, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Fraktionen, in den Ministerien, bei meinem Team. Danke an Stefan, Susanne, Andi, Sabrina, Inga, Liam, Per, Lars, Ulrike, Jan, Henrika. Ohne unsere Mitarbeiterinnen würde hier gar nichts laufen. Sind die Arbeiterinnen und Arbeiter im Maschinenraum der Demokratie und dafür gebührt Ihnen großer, großer Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war meine Ehre. Vielen Dank.
Herr Kindler, auch ich möchte noch ein paar Worte sagen, weil wir in den letzten Jahren auch bei Haushaltsberatung sehr intensiv zusammengearbeitet haben. Auch ich möchte mich für die immer faire kollegiale Arbeit, die wir auch miteinander hatten, sehr bedanken. Und ich wünsche Ihnen wirklich alles, alles Gute, auch für Ihre Familie und für all das, was Sie noch vorhaben, auch im Namen des ganzen Hauses. Vielen Dank für Ihre Arbeit hier. Jetzt hat das Wort für die AfD-Fraktion live Erik Holm.
Liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir reden heute über 3 Jahre grüne Wirtschaftspolitik, 3 lange quälende Jahre. Und der neue Jahreswirtschaftsbericht ergießt Ihre Bilanz, Herr Habeck, in Zahlen. Erneut mussten Sie die Wirtschaftserwartungen herunterschrauben. In der Herbstprognose lagen wir für 2025 noch bei 1,1%. Jetzt erwarten Sie noch 0,3. Der BDI sieht sogar wieder ein Minus. Uns droht das 3. Rezessionsjahr in Folge. Das gab es noch nie im Nachkriegsdeutschland. Und das liegt zuallererst an Ihrer wirtschaftsfeindlichen Politik, Herr Habeck. Vielleicht sollten Sie auch darüber nachdenken, noch mal Ihren Wahlslogan der Grünen zu ändern. Zusammen wachsen passt nicht sehr gut. Besser wäre zusammen schrumpfen. Die Unternehmer schlagen Alarm und gehen auf die Straße, so gestern am Brandenburger Tor, weil sie nicht mehr können angesichts der immer größeren Lasten, die ihnen aufgebürdet werden, weil sie mittlerweile Existenzangst haben. Sie sehen, dass es in der Weltwirtschaft läuft, aber nicht bei uns. 300.000 Industriearbeitsplätze sind in den letzten 3 Jahren verloren gegangen. Unternehmen gehen ins Ausland oder pleite. Die Arbeitslosenzahlen steigen, Kapital wandert ab. Wir verlieren den Anschluss. Während andere produzieren und wachsen, müssen unsere Betriebe Berichte für die Bürokratie schreiben. In Ihrem Wirtschaftsbericht aber lesen wir, es sei Licht am Ende des Tunnels. Nein, Herr Habeck, was da leuchtet, das ist die Stopplampe auf dem Abstellgleis. Es wird nicht besser werden, es kann nicht besser werden, weil Sie mit Ihrer realitätsfernen Politik jeden Unternehmergeist ersticken. Sie zerstören unseren Wohlstand mit dem ideologischen Vorschlaghammer. Immer mehr Planwirtschaft für Transformationsgespinst, das vorne und hinten nicht funktioniert. Immer mehr Gängelungen und Verbote, Heizungshammer, Verbrennerverbot. Jedes Jahr massive Teuerungen durch immer höhere CO2-Abgaben. Öl, Gas, Sprit, alles wird ständig teurer. Die nächste Erhöhung für 26 ist auch schon geplant. Wie lange soll das noch so gehen? Unser Land braucht endlich wieder Freiheit. Die Freiheit, etwas anpacken zu können und dann auch etwas davon zu haben. Nicht immer mehr Belastung, sondern endlich Entlastung. Runter mit den viel zu hohen Energiekosten. Runter mit den Steuern. Runter mit den Abgaben. Unsere Bürger und Unternehmen brauchen endlich wieder Luft zum Atmen. Aber worüber denkt Minister Habeck nach, dass wir jetzt noch auf die private Altersvorsorge Krankenkassenbeiträge zahlen sollen? Hieß es denn nicht immer, legt selbst etwas Geld an am Kapitalmarkt, weil die Rente immer knapper wird? Und dann kommt Herr Habeck um die Ecke und will da auch noch ran. Es ist doch alles nur noch Wahnsinn. Dabei sind die Kapitaleinkommen doch schon mit fast 50% besteuert. Wir sind doch nicht Ihre Melkkühe. Jetzt muss einfach mal Schluss sein mit dem Auspressen. Deutschland braucht keinen Raubritter Robert, sondern endlich wieder vernünftige Politik, eine vernünftige Regierung, die die Menschen leben lässt. Und genau dafür stellen wir uns am 23. Februar zur Wahl. Nein, die Grünen mit Robert Habeck dürfen nie wieder in die Regierung kommen. Bei der Bilanz müsste das eigentlich auch Konsens sein. Allerdings sehe ich da doch etwas Zweifel, vor allen Dingen bei der Union, wenn Herr Merz sich Robert Habeck als Minister vorstellen kann. Aber gut, die Aussage war wenigstens ehrlich und jeder weiß, wer im Februar vom März träumt, für den heißt es dann April, April. Wer schwarz wählt, bekommt grün. Und das darf es nicht sein. Wohin grüne Wirtschaftspolitik führt, das haben wir in den vergangenen 3 Jahren leidvoll erfahren müssen. Grün bedeutet Abstieg und Wohlstandsverlust. Und deshalb ist klar, die beste Garantie für Aufschwung und Wachstum, das ist eine starke AfD. Und wir freuen uns, dass das auch der bekannteste Unternehmer Elon Musk so sieht. Er hat wörtlich gesagt, die AfD ist der letzte Funke Hoffnung für dieses Land. Genauso ist es. Deshalb, liebe Bürger, machen Sie uns stark, damit Deutschland wieder stark wird. Dankeschön.
Als Nächste hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Julia Klöckner.
Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im vergangenen Jahr 22.400 Unternehmensinsolvenzen. Täglich sind es 3 Unternehmen, die insolvent gehen, und im Monat rund 7.000 Arbeitsplätze, die verloren gehen. Herr Habeck geht durchs Land wie ein politischer Wanderprediger, aber Insolvenzzahlen, Arbeitslosenzahlen, Industrieabwanderung spielt für ihn keine Rolle. Das ist ihm zu banal. Bei Ihnen geht es immer nur um Demokratie retten. Drunter geht es gar nicht. Sie sind kein Wirtschaftsminister. Sie sind jemand, der moralisierend durch dieses Land läuft, während andere Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Und das ist dramatisch für unser Land. Und deshalb sage ich auch, Stichwort Zahlen, Herr Klingbeil ist schon wieder weg, weil er Wahlkampf machen muss. Deshalb war das auch ein Wahlkampfauftritt gerade. Er warf gerade uns vor, wir würden uns mit Zahlen nicht auskennen. Das müssen wir uns nicht von einer Partei sagen lassen, deren Haushalt verfassungswidrig vom Bundesverfassungsgericht gescheitert ist. Und wir reden heute in diesem Deutschen Bundestag über den Jahreswirtschaftsbericht. Das ist heute die Tagesordnung, der Jahreswirtschaftsbericht. Und der Jahreswirtschaftsbericht ist eine Bilanz, ist ein Zeugnis für eine Wirtschaftspolitik eines Wirtschaftsministers und einer gesamten Bundesregierung. Darüber wollen Sie nicht reden, das ist mir klar, Frau Hasselmann, dass Sie darüber nicht reden wollen, weil Zahlen nicht moralisch sind. 2 und 2 sind 4. Egal, ob Sie das fühlen oder nicht fühlen, es bleibt einfach so. Und jetzt gehen wir mal zu den Zahlen auch rein. Die Restampel musste mal wieder ihre Wachstumsprognose nach unten korrigieren. Dieses Korrigieren nach unten ist ja ein Dauerzustand gewesen. Wenn man hochfliegt und verspricht ein grünes Wirtschaftswunder, wenn man brachial, radikal in kürzester Zeit eine feststehende Wirtschaft hier umbauen will und dann so krachend scheitert wie Herr Habeck, dann will man über Zahlen nicht reden. Das ist mir klar. 2025 erwarten Sie nur noch ein Mini-Wachstum von 0,3%. Versprochen haben Sie noch jüngst 1,1%. Und der Bericht im Übrigen ignoriert dabei auch die neuen Entwicklungen. Das hätte man einbauen können, Stichwort USA. Und da geht es ja nicht nur um die Zölle der Trump-Regierung, sondern darum, dass zum Beispiel Steuern Er hat es angekündigt, von 21 auf 15% unter Unternehmenssteuer gesenkt werden sollen. Stattdessen hören wir von den Grünen immer wieder die alte Leier. Wir wollten Milliardäre und Millionäre entlasten, wenn wir Steuern senken wollen. Reden wir doch mal über den Mittelstand. Reden wir doch mal über die kleinen und mittleren Unternehmen, die ganz vielen Personen Arbeit, Ausbildung und anbieten und nicht nur durchhalten, sondern ihr privates, persönliches Vermögen mit reingeben. Wir zahlen heute, wir haben heute als Unternehmenssteuern rund 29% in der EU zahlen. Nicht in der EU, sondern wir als Deutschland. Mittel in der EU sind 21%. Wenn Herr Trump runter auf 15% geht, ist das die Hälfte von Deutschland, von unserer Unternehmenssteuerhöhe. Jetzt können Sie sagen, das ist alles was für Reiche. Nee, die stimmen mit den Füßen ab. Es geht bei jedem Arbeitsplatz, der verloren geht, um gesamte Familien, die nicht so eine Versorgung wie wir haben. Und darum sollten Sie sich bei Ihren bewegenden Worten auch mal kümmern. Und wir gehen weiter. Wenn wir uns das anschauen, ist droht eine Rezession, die dritte in Folge, und das ist historisch. Meine Herr Habeck, Sie sind ja angetreten in Ihr Amt und haben von einer historischen Aufgabe gesprochen. Ich glaube, die Bemerkungen in den historischen, in den Geschichtsbüchern zu Ihrer Wirtschaftspolitik, die werden sehr, sehr klar sein. Es ist nämlich historisch noch nie so da gewesen, dass wir 3 Jahre hintereinander eine schrumpfende Wirtschaft haben. Und Sie sprechen von 16 Jahren Union. Wir hatten 10 Jahre hintereinander Wirtschaftswachstum. Vielleicht ist das auch mal interessant wahrzunehmen. Und dann gehen wir mal abseits der Prosa in Ihrem Bericht einfach mal wieder in die Zahlen rein. Zahlen tun weh, Frau Detzer, ich weiß. Dieses moralische Aufgeladene, wissen Sie, davon kann sich keiner ein Stück Brot kaufen. Ich will es Ihnen nur mal sagen, wir brauchen schon noch Arbeitsplätze hier in diesem Land. Unternehmensinvestitionen, die sinken um 6,5%. Kapitalabflüsse auf dem Höchstwert steht in dem Bericht, über den Sie ja nicht reden wollen. Bauinvestitionen minus 0,6%. Das Ziel waren ja 400.000 Wohnungen. Plus, haben Sie weit verfehlt, Exporte minus 0,3% und weiteres Ungemach droht ja aus den USA. Produktivitätswachstum niedriger als in der EU, zweithöchste Belastung bei den Arbeitseinkommen. Also OECD-Durchschnitt 34,8%, bei uns 47,9%. Wer da nicht handeln will, der ist unverantwortlich. Der kümmert sich nicht um sein eigenes Land. Der kümmert sich nicht um sein eigenes Volk. Aber da komme ich jetzt mal gerade zur AfD. Das war ja jetzt echt witzig, was Sie hier losgelassen haben. Sie sind die Partei, die aus der EU raus will. Sie sind die Partei, die aus dem Euro raus will. Sie sind die Partei, die aus dem NATO-Schutzbündnis raus will. Und man merkt, wer die AfD wählt, der schadet ja der eigenen deutschen Wirtschaft. Jeder vierte Arbeitsplatz hängt vom Export ab, und Sie wollen den Export abwürgen. Also mit Ihnen ist doch überhaupt kein Staat, kein Land und nichts zu machen. Und insofern sage ich sehr, sehr klar, wir brauchen runter mit den Unternehmenssteuern, damit der Wettbewerb hier wieder agil und stabil ist. Runter mit der hohen Belastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Runter mit Bürokratie, Fetischismus und auch Regulierungsdichte. Wir sagen sehr klar, Flexibilisierung bei den Arbeitszeiten. Wir wollen den Leuten Spaß am Arbeiten machen. Fleiß gehört dazu. Aber das muss sich auch lohnen und nicht das Nichtstun wie durch das Bürgergeld und Ihr Mantra der SPD.
Als Nächster hat das Wort für die Bundesregierung der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir leben in stürmischen Zeiten. Das trifft uns als offene Volkswirtschaft, als exportstarkes Land besonders. Und deshalb ist das Wichtigste, wenn wir wirtschaftliche Dynamik in diesem Land stark machen wollen, wenn wir sie wiederbeleben wollen, dass wir dafür sorgen, dass wir für offene Märkte kämpfen, und zwar, Kolleginnen und Kollegen der Union, in der Europäischen Union keine Grenzen hochziehen und für offene Märkte auch weltweit kämpfen. Denn unser deutsches Geschäftsmodell, unsere Arbeitsplätze, wir konkurrieren auf der Welt nicht mit den niedrigsten Löhnen, sondern nur mit den besten Produkten, Verfahren und Dienstleistungen. Das ist unser Geschäftsmodell. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass die Märkte offen sind. Und wir erleben, dass wir herausgefordert sind, weil andere auf der Welt mit einer aktiven, um nicht zu sagen robusten oder aggressiven Form von Industrie- und Wirtschaftspolitik versuchen, Marktanteile zu gewinnen, indem sie Märkte abschotten, indem sie Subventionen zahlen, indem sie Zölle hochziehen. Und deshalb ist ganz klar, wenn wir tatenlos zugucken, dann machen wir einen Fehler. Wir brauchen auch in Deutschland und in Europa eine aktive Wirtschafts- und Industriepolitik, und um die werden wir kämpfen, meine Damen und Herren. Und dazu gehört ganz konkret, und das ist vielleicht, Frau Klöckner, ein Unterschied. Sie haben gerade dafür plädiert, wie in den USA, allgemeine Steuersenkung für große Konzerne und sehr wohlhabende Menschen. Da kann man nicht davon ausgehen, dass das auch in Deutschland investiert wird. Wir wollen gezielt dafür sorgen, dass Investitionen, privatwirtschaftliche Investitionen in kleinen, in mittleren, in großen Unternehmen in Deutschland gefördert werden. Das kann man vom Inflation Reduction Act der USA lernen. Investitionen in Deutschland. Wir wollen einen Made in Germany Bonus, damit in Deutschland in Arbeitsplätze investiert wird und nicht wohlhabende Menschen Steuersenkung bekommen. Herr Merz und ich, wir brauchen keine Steuersenkung. Aber die Unternehmen brauchen für neue Anlagen, Maschinen, für Digitalisierung gezielte Investitionsanreize. Deshalb, meine Damen und Herren, setzen wir auf den Made in Germany-Bonus. Drittens, wir brauchen wettbewerbsfähige Energiepreise. Da hat diese Bundesregierung eine ganze Menge gemacht. Wir haben den Verbrauchern in den Unternehmen die EEG-Umlage von den Schultern genommen. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze wir eine Energieversorgung bekommen mit bezahlbaren Industriestrompreisen. Und da sage ich, anstatt mit der AfD hier Mehrheiten zu binden, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, CSU, hätten Sie in dieser Woche der Senkung der Netzentgelte zustimmen müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern in diesem Land. Das haben Sie nicht getan. Und anstatt die Innovationen, die unsere energieintensiven Unternehmen brauchen, in der chemischen Industrie, in der Stahlindustrie, infrage zu stellen, Herr Merz. Sie glauben nicht an grünen Wasserstoff. Das ist keine religiöse Frage. Es ist eine Notwendigkeit, dass wir Wasserstoff in Deutschland den Hochlauf hinbekommen für die Chemieparks in diesem Land, für die Großstoffindustrie. Fahren Sie mal nach Salzgitter zur Salzgitter AG und zu ThyssenKrupp. Die haben den Weg eingeschlagen, den Sie jetzt in Frage stellen. Das ist unverantwortlich. Sie sind ein Standortrisiko für die deutsche Industrie mit solchen Äußerungen. Und wir brauchen in diesem Land ausreichend Arbeits- und Fachkräfte. Dafür haben wir viele Weichen in dieser Koalition gestellt, mit dem Aus- und Weiterbildungsgesetz, mit dem Qualifizierungschancengesetz, mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle, wir müssen die Demografie ernst nehmen in diesem Land. In den nächsten Jahren gehen wohlverdient geburtenstarke Jahrgänge in den Ruhestand. Deshalb müssen wir alle Register ziehen. Und wenn Sie mich fragen, Herr Habeck hat das angesprochen, was zu tun ist, vor allen Dingen, damit möglichst viele junge Menschen in Ausbildung und damit in Arbeit kommen, weil uns zu viele verloren gehen. Wir brauchen konsequente Berufsorientierung an allen Schulen in Deutschland, auch übrigens an Gymnasien. Wir brauchen eine Stärkung der beruflichen Bildung und bessere Übergänge, um jungen Menschen eine Chance zu geben, damit wir Arbeits- und Fachkräfte im Inland haben. Wir müssen die Erwerbsbeteiligung von Frauen in diesem Land stärken. Nur 10% besser, das wären 400.000 qualifizierte Fachkräfte mehr in diesem Land, weil viele Frauen ungewollt in Teilzeit sind. Und deshalb ist es wichtig, zu investieren in Kinderbetreuung, in die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber dafür brauchen Kommunen übrigens auch die Mittel. Und das will ich zum Schluss sagen. Es gibt zwei Dinge, die unterscheiden uns auch von CDU, CSU, wenn es um Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik geht. Sie reden niemals über die Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deshalb sage ich, wir brauchen nicht nur eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, wir brauchen auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die genug Geld in der Tasche haben, um den Konsum in diesem Land anzukurbeln. Und deshalb war es richtig, den Mindestlohn zu erhöhen, und er wird weiter steigen müssen in diesem Land. Wir müssen die Tarifbindung stärken. Und in der Steuerpolitik gibt es einen entscheidenden Unterschied. Wir wollen Menschen mit normalen und unteren Einkommen entlasten, damit sich Arbeit stärker lohnt. Sie wollen Spitzenverdiener entlasten an dieser Stelle. Aber dann sagen Sie nicht, wo das Geld herkommen muss, das wir in Deutschland brauchen, um in Infrastrukturen, Schulen und Brücken zu investieren. Und wenn ich vorhin hier Herrn Dobrindt sehe und Herrn Spahn, kann ich Ihnen nur sagen, bei Ihrer eigenen Regierungsbilanz, bei den Brücken, die Sie hinterlassen haben, die jetzt Volker Wissing aufräumt, da sollten Sie mal ganz still sein. Dieses Mautdebakel der Vergangenheit ist kein Ausfluss von Infrastrukturkompetenz. Sie haben zu viel Zeit verbracht auf den Parteitagen der Republikaner, Herr Spahn. Die Sprüche haben Sie heute Morgen schon im Deutschlandfunk gelassen, hier auch. Aber Sprüche ersetzen kein gutes Handwerk in der Politik. Und Sie haben bewiesen, dass Sie es nicht können. Deshalb sollten Sie keine Verantwortung in diesem Land tragen. Herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Christian Dürr.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Rede des Bundesarbeitsministers klang gerade so wie jemand, der frisch aus der Opposition gerade Arbeitsminister geworden ist, meine Damen und Herren. Ich will es mal in aller Deutlichkeit sagen. Der Eindruck, der hier erweckt wird über die strukturellen Probleme in Deutschland, als ob das nicht mit Regierungshandeln, ja, der letzten anderthalb Jahrzehnte vieler Beteiligter zu tun hat, das muss doch mal ausgesprochen werden. Sie waren doch dabei, Herr Heil. Herr Habeck, Sie haben am Beginn Ihrer Rede einen, wie ich finde, bemerkenswerten Satz gesagt. Sie haben gesagt, wir werden das Wachstum absenken müssen. Ich glaube nicht, dass das eine Feststellung in der Sache war, sondern es war eine Drohung gegen die deutsche Volkswirtschaft, meine Damen und Herren. Es ist in Wahrheit das Konzept, kein Wachstum mehr zu haben durch das, was Sie tun. Und wir haben über den Warntag gesprochen, 140 Verbände. Die Haltung der Wirtschaft zu Ihren Vorschlägen in der Wirtschaftspolitik, Herr Minister, ist doch eindeutig. Alle sagen dazu Nein. Es gibt niemanden in der deutschen Privatwirtschaft, der das unterstützt. Der Bundeskanzler geht so weit und spricht davon, die Klage sei des Kaufmanns Lies. Es ist nicht nur kein Erkenntnisdefizit bei Ihnen, sondern ist die Handlungsverweigerung bei dieser Restregierung, meine Damen und Herren, irgendetwas an der wirtschaftlichen Situation in Deutschland zu verbessern. Das ist das Problem. Und Herr Habeck, Sie sprachen davon, dass Deutschland ja nicht nur konjunkturelle, sondern auch strukturelle Probleme hat. Ich teile diese Analyse ausdrücklich. Dann frage ich mich aber, wo in Ihrer Rede oder in Ihrem Jahreswirtschaftsbericht auch nur ansatzweise strukturelle Antworten gefunden werden. Sie sind mal auf einem Wirtschaftstag durch die Gegend gelaufen und haben wörtlich gesagt, das deutsche Lieferkettengesetz müsse man mit der Kettensäge wegbolzen. Ich will Ihnen eins zurufen, mir würde Abschaffen vollkommen ausreichen. Aber wo ist Ihre Initiative, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die die deutsche Wirtschaft 4 Milliarden kosten wird, abzuschaffen? Die Taxonomie, die Investitionen in Deutschland verhindert und damit Wachstum abzuschaffen? Es sind Sonntagsreden, Herr Habeck, aber kein Handeln von Ihnen. Nichts davon. Nichts davon. Das zu der strukturellen Frage. Und jetzt kommen wir zu der Frage, was Ihre Antworten in Wahrheit sind. Es ist ausschließlich konjunkturelles Strohfeuer. Es ist vorhin von Ihnen, glaube ich, eingeführt worden, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika 500 Milliarden US-Dollar Subventionen in KI geplant sind. Das ist privates Geld. Es ist ausschließlich privates Geld in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Antwort der Grünen, meine Damen und Herren, ist, in Deutschland müssen die Schuldenbremse ausgesetzt werden, um staatliches Geld hineinzuführen. Das sind konjunkturelle Strohfeuer auf Kosten der zukünftigen Generation, die keine strukturellen Veränderungen in Deutschland bringen. Das ist das, was mich ärgert. Also, der echte Bürokratieabbau, wo ist er geblieben? Zum Schluss Ihre Bilanz, Herr Habeck, Ihre ganz persönliche Bilanz. Ja, es hat in der Ampelkoalition ein großes Bürokratieabbaupaket gegeben von immerhin 3,5 Milliarden Euro jährlich. Ein kostenloses Konjunkturprogramm allein, es reicht nicht aus. 3,5 Milliarden Euro jährlich Bürokratieentlastung. Wissen Sie, wo die herkamen? 90% dieser Summe waren aus dem Bundesfinanzministerium und aus dem Bundesjustizministerium. Und wissen Sie was? Von diesen 3,5 Milliarden Euro, wie war der Beitrag des deutschen Bundeswirtschaftsministers?
Kommen Sie bitte zum
0,5%. Das ist Ihre Bilanz, Herr Habeck. Sie ist beschämend. Ich danke Ihnen.
Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Dr. Sandra Detzer.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zunächst ein herzliches Danke an den Kollegen Sven-Christian Kindler sagen für seine Klugheit, aber auch für seine Empathie. Sven-Christian, du wirst hier in diesem Haus fehlen, und ich bin stolz, deine Kollegin sein zu dürfen. Jetzt zurück zur Sache und zum Jahreswirtschaftsbericht. Und an der Stelle kann ich mir nicht verkneifen, eine große deutsche Tageszeitung zu zitieren, die in diesen Tagen den schönen Titel trug: China mag vielleicht eine Gefahr sein für die deutsche Wirtschaft. Die CDU, die ist es ganz sicher. Und genau so, Herr Spahn, haben Sie auch heute argumentiert. Genau so haben wir wieder Ihre Reden gehört. Wir hatten heute ein sehr, sehr gutes verbandsparlamentarisches Frühstück der Elektro- und Digitalindustrie. Und ich darf da beispielsweise zitieren, dass diese Unternehmen, die da sind, dieser Verband, völlig klar ist in der Analyse, dass 25, 30 Jahre wirklich gelebter Wohlstand, regelbasierte Welthandelsordnung, dass die zu Ende gegangen sind und dass dieses Land als Exportnation, als starker Industriestandort mit energieintensiver Industrie, dass sich dieses Deutschland neu erfinden muss. Wir sind da mit den Unternehmen völlig einig und Sie tun so von der CDU-CSU, als sei alles an der Ampel gehangen. Da fehlt schon die richtige Analyse an der Stelle. Da fehlt schon der Blick auf die Fakten. Und das ist Ihr Problem. Deswegen kommen Sie auch nicht zu den richtigen Lösungen. Auch in diesem Gespräch heute Morgen beispielsweise erwähnt das Lob für das Krisenmanagement der Bundesregierung. Die jetzige wirtschaftliche Lage ist nicht zu erklären ohne die hohe Abhängigkeit von russischem Gas, ohne die wirklich phänomenale Krisenmanagementarbeit der Bundesregierung und federführend auch von Minister Habeck, die LNG-Terminals, dass es sie gibt, die Inflation zu bekämpfen, die Gas- und Strompreisbremsen. Sie alle haben dieses Land stabilisiert und haben eben nicht dazu geführt, dass das BIP um -10% eingebrochen ist. Und das ist Grundlage der Zahlen, die wir jetzt auch im Jahreswirtschaftsbericht lesen und keine andere Analyse trägt. Sind wir nun zufrieden mit der Situation? Nein, das sind wir natürlich nicht. Und natürlich, ich habe es gesagt, Deutschland muss sich neu erfinden. Und alle UnternehmerInnen, die sind dabei, die wissen das, die können Wandel gestalten. Und was ist, egal welche Bundesregierung dann nach dem 23. Februar hier regieren wird, was ist das Wichtigste? Und aus unserer grünen Sicht sagen wir selbstverständlich Investitionen. Sven Christian hat es angesprochen. Investitionen in diesen Standort Deutschland. Denn Deutschland fährt seit Jahrzehnten auf Verschleiß. Es kann doch nicht sein, dass wir in einem erfolgreichen Industrieland 400 Brücken sperren müssen, die nicht zu benutzen sind. Das bricht jede Logistik, das ist ein Armutszeugnis, und genau da müssen Investitionen aufgrund der Reform der Schuldenbremse sein. Das sagen alle Wirtschaftsinstitute, ist wunderbar dargelegt im Jahreswirtschaftsbericht. Energiepreise senken, die Vorschläge sind gemacht, Netzentgelte absenken und damit die Elektrifizierung erleichtern. Und ein zentraler Punkt, natürlich jetzt nicht Germany first, eben nicht die Grenzen zumachen aus innenpolitischem Kalkül. Europe United, wie es unsere Außenministerin sagt, die Stärkung des Binnenmarkts, das ist die Überlebensgarantie dieses Standorts und deswegen so wichtig. Wir haben in Deutschland viel zu tun. Gemeinsam können wir das schaffen, wenn wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Und ich bin sehr stolz auf die Unternehmen, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, sie verdienen alle Unterstützung. Und ich hoffe sehr, dass die nächste Bundesregierung ihnen Planungssicherheit und Verlässlichkeit liefert und eben kein Rollback. Die letzten 10 Sekunden will ich dazu nutzen, dem Kollegen Rainer Huben und Bernd Westphal zu danken, die als wirtschaftspolitische Sprecherin von SPD und FDP wichtige Ansprechpartner waren in den letzten 3 Jahren. Ich habe viel von euch gelernt. Herzlichen Dank für die exzellente Zusammenarbeit und alles Gute für euch, die hier nicht mehr kandidiert.
Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Enrico Komning.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, sehr geehrter Minister! Frau Klöckner, ich bin enttäuscht. Ich kann ja verstehen, dass Sie seit ungefähr einem Jahr wirtschaftspolitische Kernforderungen von der AfD abschreiben. Das kann ich durchaus verstehen. Aber dass Sie hier Fake News verbreiten, wir wollen aus der EU austreten, das ist wirklicher Blödsinn. Das will ich mal richtigstellen. Ja, schauen Sie einfach in unser EU- und unser Bundestagswahlprogramm hinein. Wir wollen eine Wirtschafts- und Interessengemeinschaft. Ja, wir verurteilen die Übergriffigkeit der EU auf die souveränen nationalen Staaten. Wir wollen eine Rückkehr zu einem Europa der Vaterländer. Wir wollen keinen Bundesstaat, sondern einen Staatenbund, um das hier mal richtigzustellen. Sehr geehrter Herr Wirtschaftsminister, Ihr Jahreswirtschaftsbericht war unterirdisch. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nicht nur Ausdruck Ihres Versagens, sondern darüber hinaus Ergebnis Ihrer vorsätzlichen Abwrackpolitik. Herr Minister, Sie haben dieses Land zumindest mit Eventualvorsatz und aus niederen Beweggründen an die Wand gefahren. Sie haben Infrastrukturen zerstört und die Arbeit von Generationen fleißiger Arbeitnehmer Unternehmer und Handwerker in den Wind geschossen. Und warum das alles? Nicht wegen ihrer absoluten Ahnungslosigkeit in Sachen Wirtschaftspolitik, nicht einmal wegen ihrer obstrusen Klimareligion. Nein, es ging und geht ihnen immer um ihren autoritären Machtanspruch, der sich jetzt gerade im Übrigen überdeutlich an ihrer Beförderungsorgie festmachen lässt. Die Unternehmen verdienen jetzt entschlossenes Handeln, niedrige Energiepreise durch die Wiederinbetriebnahme möglichst vieler Kernkraftwerke, Kahlschlag bei der ideologisch verbrämten Klimabürokratie, Investitionen in unsere Infrastrukturen statt für Radwege in Peru, Stopp der Vollversorgung der halben Welt und bescheidenerer Umgang mit dem Steuergeld der hart arbeitenden Bevölkerung. So, meine Damen und Herren, schafft man wieder Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Zum Glück kommt die Bundestagswahl, bevor Sie Ihr Werk vollenden können. Die Wähler werden Sie aus dem Amt jagen, wenn nicht die Union Sie wieder ins Amt hebt. Wir wissen es nicht. Die Wähler, und dann ist Schluss mit Ihrer korrupten Vetternwirtschaft in Ihrem Ministerium. Dann ist Schluss mit den Geldströmen aus Steuergeldern zur Versorgung unzähliger Ihrer Parteigänger in Ihren Nichtregierungsvorfeldorganisationen. Wir, Herr Minister, wir werden Deutschland aus ihrer Geiselhaft befreien, werden dafür sorgen, dass die deutschen Bürger wieder das werden, was sie sein sollten, der Souverän und nicht das Fußvolk eines vom Münchner Siegestor huldvoll herunterlächelnden Möchtegern Märchenkönigs Habeck. Die Frage ist, ob die Union endlich die löchrigen Brandmauer einreißt oder weiter ein williger Höfling einer wirtschaftspolitischen Habeck-Autokratie bleiben will. Wir haben diese Woche einen Schritt auf Sie zugetan, weil Ihr Migrationsantrag richtig war. Die Frage ist, ob Sie, meine Damen und Herren der Union, auch dazu bereit sind, um auch für Deutschlands Wirtschaft das Richtige zu tun. Bekennen Sie sich hier. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Alexander Hoffmann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, Sie haben ziemlich genau auf den Tag genau vor 3 Jahren hier Ihre erste Regierungserklärung gehalten. Und da haben Sie folgenden Satz gesagt, ich darf zitieren, wir stehen, wenn wir es richtig angehen, vor einer großen Phase des industriellen Aufschwungs in Deutschland. Sie haben einen grünen Aufschwung versprochen, und das, was Sie geliefert haben, ist ein grüner Abschwung. Wir sind Spitzenreiter bei den Energiepreisen, wir sind Spitzenreiter bei den Unternehmensbelastungen, wir sind Schlusslicht beim Wachstum und Schlusslicht bei internationalen Wettbewerbsrankings. Die Wahrheit ist, die Bilanz nach 3 Jahren Robert Habeck im Bundeswirtschaftsministerium ist ein Grüner im Wirtschaftsministerium und eine rote Laterne bei den Wirtschaftsrankings. Und der Grund, Herr Minister, der liegt doch auf der Hand, denn Sie haben in dieser ganzen Zeit immer genau das Gegenteil von dem gemacht, was man objektiv hätte machen müssen. In der Energiekrise, statt die 3 AKWs am Netz zu lassen, haben Sie sie abgeschalten, wie wir heute wissen, wider besseren Wissens. In der Zeit, wo Sie hätten Vertrauen in staatliches Handeln schaffen müssen, haben Sie mit der Gaspreisbremse rumhantiert. Sie haben das Heizungsgesetz auf den Weg gebracht. Über Nacht haben Sie die KfW-Förderung und die Elektroautoförderung eingestampft. Die Reaktion auf den Märkten war eben auch entsprechend. Und statt den Mittelstand in der Breite zu entlasten, gab es von Ihnen nur Subventionen für einige wenige. Und Herr Minister, ich sage Ihnen, Sie werben in diesen Tagen für Zuversicht. Sie bringen nicht Zuversicht für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie sind eine Zumutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und Ihre Subventionspolitik, die ist krachend gescheitert. Ich will Ihnen mal die Zahlen darstellen. ThyssenKrupp 2 Milliarden, 11 1.000 Stellen gestrichen. Intel in Magdeburg 10 Milliarden, das Projekt liegt auf Eis. Wolfsbit im Saarland 500 Millionen, das Projekt wurde gestoppt. Northvolt Schleswig-Holstein 600 Millionen, die Firma ist insolvent. Die Wahrheit ist, Herr Minister, diese Rezession ist Ihre Rezession. Und hinzu kommt, und auch das will ich Ihnen sagen, in Bayern entsteht zunehmend das Gefühl, dass Sie eine Wirtschaftspolitik konkret gegen den Süden machen. Dafür gibt es auch Beispiele. Der Bund investiert 4,6 Milliarden in wichtige Wasserstoffprojekte. Davon fließen gerade mal 75 Millionen nach Bayern. Das sind 1,6%. Sie investieren 600 Millionen in Northvolt, jetzt in der Insolvenzmasse. Und für ein hochmodernes Batteriewerk in Niederbayern von BMW haben Sie nicht einen einzigen Cent. Und dann reden Sie immer wieder von unterschiedlichen Strompreiszonen, und auch das verunsichert den Süden. Und ich sage Ihnen was, Sie haben es offensichtlich immer noch nicht verstanden. Sie werden den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht stärken, indem Sie die Starken schwächen. Und am Ende noch eine persönliche Anmerkung. Das Land befindet sich in einer historischen Rezession. Und in dieser historischen Rezession hat der Wirtschaftsminister Zeit, ein Buch zu schreiben. Er inszeniert sich mit Bildern, über die man trefflich streiten könnte. Auch darüber kann man wieder schmunzeln. Aber während die Wirtschaft den Bach runtergeht, schreiben Sie das Buch und geben ihm den Titel »Den Bach rauf«. Und ich sage Ihnen, Herr Minister, Sie haben jegliches Fingerspitzengefühl dafür verloren, was der Wirtschaftsstandort Deutschland braucht. Und deswegen muss es einen Politikwechsel geben ohne Sie. Danke.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Verena Huberts.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Jahreswirtschaftsbericht ist schon in einer gewissen Weise ein Déjà-vu. Die deutsche Wirtschaft stagniert, Krieg und Krise fordern ihren Tribut, und wir stehen weiterhin vor großen strukturellen Herausforderungen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist doch, wenn man ehrlich ist, die Botschaft der vergangenen Jahre gewesen. Und ich bin es auch leid, denn wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem und vor allen Dingen auch einen zu großen Reformstau aus den KroKo-Jahren. Es ist also nicht die Frage, ob wir das Rad drehen, sondern wie wir es in Zukunft drehen und ob wir uns auch wirklich mal alle miteinander trauen, die großen Räder zu drehen, denn das braucht die Wirtschaft ganz dringend. Vieles haben wir auf den Weg gebracht in dieser Legislatur. Wir sind ein Go-to-Markt für erneuerbare Energien geworden. Die ganze Welt investiert hier. Wir sind im Bereich künstliche Intelligenz, haben wir eine starke Forschungslandschaft, die auch den internationalen Diskurs trägt. Und wir haben ein innovatives Einwanderungsgesetz, lieber Hubertus Heil, nach kanadischem Vorbild geschaffen. Und das sind wichtige Bausteine, aber es reicht eben noch nicht. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allem Respekt von der Union, ich frage mich schon auch, wo Ihre Strategie denn eigentlich ist. Wir wissen jetzt, Friedrich Merz glaubt nicht an Windräder. Er glaubt nicht an den grünen Stahl, aber Sie glauben an Verbrennermotoren und an ein Revival der Atomkraft. Aber glauben Sie wirklich, dass ein paar niedrigere Steuern mit der Gießkanne für alle und ein Rückschritt in der Energiepolitik uns wieder nach vorne bringen kann? Das glaube ich nicht. Es ist doch wichtig, dass die nächste Regierung, egal wer sie in welcher Konstellation stellt, die großen Räder dreht, mit einer mutigen Vision und sich nicht im Klein-Klein verheddert. Denn wir brauchen jetzt ein kraftvolles Wachstumspaket. Was im Sommer auf dem Tisch lag, das ist jetzt umso wichtiger und noch ein paar Schippen drauf. Und ich glaube an die gestaltende Kraft von Politik in einer sozialen Marktwirtschaft. Als Gründerin und Unternehmerin glaube ich an die Kraft von Innovation, von Mut und Tech. Ich glaube an Biotech, an Climate Tech, an Deep Tech. Und ich weiß auch, dass uns das wieder nach vorne bringen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Warum? Ich mache es mal konkret. Wir haben mit der Pharmastrategie die Weichen gestellt, weltweit führend im Bereich der Forschung und Entwicklung zu werden. An der Gesundheitswirtschaft hängen jetzt schon mehr als 1 Million Arbeitsplätze. Das ist schon mehr als in der so wichtigen Automobilindustrie. Und das müssen wir doch ausbauen, unsere Stärken stärken. Der Bereich Climate Tech ist bereits der Motor der Energiewende und damit auch ein Jobmotor. Und der Bereich, der boomt. Letztes Jahr gab es Finanzierungsrunden in dem Bereich von über 360 Millionen. Das hat sich mehr als verdoppelt im Vergleich zu 2023. Und der Bereich Deep Tech, das sind Worte, über die wir alle immer reden. KI, Quantencomputing. Aber für mich ist das die Grundlage für Transformation, Produktivität und Innovation. Hier müssen wir aber vor allen Dingen von der Forschung in die Anwendung kommen. Und dafür braucht es Gründungsgeist, es braucht Mut und es braucht Geld, um die bestehenden Industriezweige zu transformieren und neue zu skalieren. Es geht also jetzt in den nächsten Jahren nicht darum, zu kleckern, sondern zu klotzen. Wir haben als SPD eine starke Antwort mit unserem Deutschlandfonds. Wir wollen über 100 Milliarden investieren. Wir wollen privates Kapital mobilisieren für unsere Infrastruktur von morgen und die Industrienation von übermorgen. Und um den Dampfer Deutschland mit neuer Dynamik in Fahrt zu bringen, und damit komme ich auch zum Schluss, brauchen wir zwei Dinge. Wir brauchen gute strukturelle Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie, bessere Energiepreise, mehr Schnelligkeit, mehr Deutschlandtempo. Und dafür brauchen wir auch die Speedboote der Innovation, die uns wieder schneller nach vorne bringen lassen. Und dafür bitte ich Sie, uns doch gemeinsam zu kämpfen in diesem Haus. Für eine zukunftsfähige Wirtschaft, für starke Arbeitsplätze in diesem Land. Und dafür braucht es Mut, Entschlossenheit und Kraft. Und weil ich noch 20 Sekunden habe, möchte ich auch dem Kollegen Sven-Christian Kindler noch mal danken. Wir durften in der letzten Woche 3 Wirtschafts- und 5 Energiegesetze miteinander verhandeln. Ich bedauere es sehr, dass du nicht mehr dem nächsten Deutschen Bundestag angehören wirst und danke dir auch nochmal für deine starken Worte zum Abschluss und dir alles Gute. Herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die Gruppe Die Linke Christian Görke.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die deutsche Wirtschaft ist das zweite Jahr in Folge geschrumpft. Die Lebensmittelpreise explodieren, Insolvenzen steigen stark, Energie so teuer wie noch nie, Infrastruktur halbe Bruchbude, Mieten teilweise unbezahlbar, der versprochene CO2-Preisausgleich Fehlanzeige und gleichzeitig wurden 100 Milliarden in eine gigantische Aufrüstung investiert. Und Herr Minister, ich kann Ihnen das nicht ersparen, Ihre Regierungsbilanz ist aus unserer Sicht nur mit der Note ungenügend zu versehen. Und als verantwortlicher Minister fällt Ihnen ja jetzt nichts Besseres ein, als überall im Land Zuversicht zu plakatieren. Und ich frage Sie, Herr Habeck, wie sollen denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Solar- und in den Glasmanufakturen in der Lausitz in meinem Wahlkreis zuversichtlich sein? Denn da steht jetzt Schließung an. Weil bis heute, und das gehört ihm zur Wahrheit, bis heute kein Resilienzbonus oder gar der Industriestrompreis hier eben beschlossen werden konnte. Und deshalb fühlen sich auch die Menschen in vielen Regionen Deutschlands zu Recht auch verschaukelt. Genauso wie die Beschäftigten in der PCK in Schwedt-Brandenburg, wo die Eigentümerstruktur immer noch unklar ist und damit die Zukunft tausender Arbeitsplätze ungewisser ist denn je. Die versprochene Pipeline, Herr Minister, vielleicht hören Sie auch mal zu, von Rostock nach Schwedt ist nach wie vor nicht aufs Gleis geschoben. Nicht mal die Planungen sind dafür begonnen. Und insofern, meine Damen und Herren, kann ich da zu dieser Ankündigungspolitik nur noch sagen, das geht überhaupt nicht, Herr Minister. Und dann Ihr Selbstlob eben, dass Sie dafür gesorgt haben, dass die Gaspreise wieder runtergebracht worden sind. Sie wissen schon, Herr Minister, dass die Verbraucher im Schnitt nach wie vor 11 Cent die Kilowattstunde zahlen, also doppelt so viel wie 2020. Das ist knapp unter der Schwelle ihrer Gaspreisbremse, die sie viel zu schnell beerdigt haben, weil ihnen die Schuldenbremse wahrscheinlich doch wichtiger war, als sie es vorhin hier gesagt haben. Was wir jetzt brauchen, meine Damen und Herren, um unsere Wirtschaft zu stabilisieren, ist ein sofortiger Industriestrompreis. Zweitens eine temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer für Gas und Strom. Ein massives Investitionsprogramm für die Wirtschaft und die Infrastruktur. Und wir schlagen 200 Milliarden Euro in der nächsten Legislaturperiode vor. Und eine unverzügliche Reform dieser Schuldenbremse, um auch den Ländern zusätzliche Impulse zu geben, Zukunftsinvestitionen zu finanzieren. Frau Ministerin, Frau Präsidentin, entschuldigen Sie bitte, sehr geehrter Herr Minister Habeck, Sie haben sich ja mit Ihren Grünen ja schon recht bettfein gemacht für Schwarz-Grün. Aber nach dem gestrigen Dammbruch erwarten wir, und ich warne auch Sie, sich mit dieser März-CDU und CSU, in die gestern die antifaschistische Brandmauer eingerissen haben, ins Koalitionsbett zu legen. Denn nie wieder ist nämlich jetzt, Herr Minister. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die Gruppe BSW Dr. Sarah Wagenknecht.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Habeck, Ihre Wahlplakate sind ein Hohn für die Menschen hier im Land. Nach 3 Jahren Habeckonomics dürfte der Letzte den letzten Funken an Zuversicht verloren haben. Unsere Wirtschaft steckt in der tiefsten Krise der bundesdeutschen Geschichte. Wir verlieren unsere Industrie, Unternehmen wandern ab oder taumeln in die Pleite. Sogar die Bauwirtschaft liegt inzwischen am Boden, obwohl im Land 800.000 Wohnungen fehlen und Brücken und Straßen marode sind. Millionen Menschen haben Angst um ihren Arbeitsplatz, und Rekordpreise für Energie und Lebensmittel fressen ihnen die Kaufkraft weg. Und Sie, Herr Wirtschaftsminister, sind garantiert nicht das Sinnbild für Zuversicht, sondern für Schönfärberei und Realitätsverweigerung. Gab es eigentlich jemals eine Konjunkturprognose, die Sie nicht nach unten korrigieren mussten? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ein exportstarkes Industrieland in einer wachsenden Weltwirtschaft 2 Jahre hintereinander schrumpft und auch im dritten nicht auf die Beine kommt, dann liegt das nicht an fremden Mächten, sondern dann muss dieses Land eine überdurchschnittlich unfähige Regierung und einen besonders ahnungslosen Wirtschaftsminister haben. Aber nicht nur die Grünen. Auch SPD, FDP und CDU haben kein Konzept, den Niedergang zu stoppen. Wer unsere Industrie retten will, der muss vor allem die Energiepreise senken. Dafür brauchen wir eine durchdachte Energiepolitik und keinen blinden Ausbau der Erneuerbaren. Wir brauchen aber vor allem auch den Abschied von Wirtschaftssanktionen, die schlicht ein Konjunkturprogramm für die US-Wirtschaft und ein Killerprogramm für deutsche Unternehmen sind. Wir müssen unsere Infrastruktur modernisieren und Zukunftstechnologien made in Germany fördern, statt Steuergeld in Pleiteunternehmen und unrealistischen Hobbyprojekten zu verbrennen. Wir brauchen bessere Bildung statt eines Überbietungswettlaufs in Sachen Aufrüstung. Und zumindest eine Prognose ist sicher. Wer die alten Parteien wählt, bekommt eine Fortsetzung der Politik, die Deutschland in den Niedergang geführt hat. Und im Windschatten dessen wird die AfD sich dann vielleicht das nächste Mal verdoppeln. Und statt hier ein Theater aufzuführen über gemeinsame Abstimmungen, sollten Sie alle gemeinsam über Ihre Verantwortung dafür nachdenken und ob Sie das wirklich 4 Jahre noch so weitermachen wollen.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Esra Limbacher.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines kann vorab, glaube ich, nicht unerwähnt bleiben. Wir alle haben gerade gelesen und vernommen, dass unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sich ganz eindeutig dazu geäußert hat, wie das Abstimmungsverhalten der CDU-CSU-Fraktion gestern vonstatten gegangen ist. Sie hat sich distanziert davon. Und ich finde das bemerkenswert. Weil sie den Anstand und die Courage aufbringt, die Sie offensichtlich gestern nicht aufgebracht haben. Und deswegen will ich heute den Appell hier auch heute noch mal vorbringen. Am Freitag wollen Sie wieder genau das Gleiche machen, was Sie gestern getan haben, nämlich mit Stimmen von rechts außen ein Gesetz verabschieden. Und ich rufe Ihnen zu, stoppen Sie dieses Vorgehen, hören Sie auf Dr. Angela Merkel. Es lohnt sich dieses Mal wirklich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Anfang Januar hat der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock verkündet, dass er nunmehr aus klimafreundlichen und nachhaltigen Investitionen aussteigen würde. Nur wenige Tage später sagt ausgerechnet Friedrich Merz, er glaube jetzt nicht mehr an grünen Stahl. Was Herr Merz offenbar vergisst, bei der deutschen Stahlindustrie geht es nicht um Aktien oder Investments, ums Zocken, bei denen die meiste Rendite für Hedgefonds oder Spekulanten rausspringt, sondern um tausende Beschäftigte in unserem Land. Tausende Familien, tausende Schicksale, die auf uns in der Politik setzen, damit sie eine Zukunft haben. Es geht nicht um das Aktienportfolio von Friedrich Merz und nicht um die Empfehlung von BlackRock, sehr geehrter Herr Merz. Hier geht es um die Arbeitsplätze und die Schicksale von Menschen in unserem Land. Dieser Verantwortung muss jemand gerecht werden, der Bundeskanzler in dieser Bundesrepublik Deutschland werden will, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Herr Merz sagt, er glaubt nicht an grünen Stahl, dann kann ich nur entgegnen, Glauben tut man in der Kirche. Eine Milliardeninvestition wird nicht auf Basis von Glaubensbekenntnissen aufgelöst. Ist Herr Merz schlauer als die Unternehmen? Ist er schlauer als die Beschäftigten, als die Banken, die die Kredite bewilligt haben? Oder schlauer als der Ministerpräsident von NRW? Mit Sicherheit nicht. Deswegen sollten wir auch hier nochmal Friedrich Merz daran erinnern, wo die Verantwortung in diesem Land liegt, nämlich bei den Beschäftigten in dieser Stahlindustrie, die systemrelevant für uns alle ist. Aber wenn ich hier heute als saarländischer Bundestagsabgeordneter sprechen darf, dessen Bundesland an Frankreich und Luxemburg grenzt, dann will ich einen weiteren Punkt ansprechen, Herr Merz, auch wenn er nicht mehr da ist, mit dem er unsere Wirtschaft derzeit gerade bei uns zu Hause verunsichert. Ihre Pläne von Grenzschließungen an den Grenzen auch zu Frankreich und zu Luxemburg, also im Binnenmarkt der EU. Unsere Region lebt geradezu davon, dass jeden Tag tausende Pendlerinnen und Pendler diese europäischen Grenzen überqueren, um einkaufen zu gehen oder um den Arbeitsplatz im jeweils anderen Land zu erreichen. Diese Menschen sind auf schnelle, reibungslose Übergänge angewiesen und nicht auf zusätzliche Schikanen. Aber ich will es mal mit den Worten einer anderen Person sagen. Ich zitiere die Person mal. Diese Person sagt zu den Plänen von Herrn Merz, sie stehen nicht nur für eine Einschränkung der europäischen Freizügigkeit, sondern auch für mangelndes Vertrauen in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Das sage nicht ich, sondern der Oberbürgermeister von Saarbrücken, Mitglied der CDU. Und ich finde, er hat recht. Sie sollten mal auf ihn hören. Um es zusammenzufassen, Friedrich Merz hat keine Ahnung von der Stahlindustrie und keine Ahnung von der grenzüberschreitenden Realität in der Großregion. Auch deshalb gilt, er sollte nicht Bundeskanzler werden. Herzlichen Dank und Glück auf.
Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 14.740 und 14.732 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Der Entschließungsantrag auf Drucksache 14.731 soll an den Wirtschaftsausschuss überwiesen werden. Ich sehe keine anderen Überweisungsvorschläge. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe nun auf den Zusatzpunkt 6.